Ja, liebe Impact Insider, Freundinnen, Freunde, ich bin's mal wieder hier, Thomas Gablitter aus den schönen Berlin. Zumindest schön, weil langsam hier die Sonne scheint und wie mir Clara gerade gesagt hat, dann produziert auch die PV-Anlage Strom. Das hat auch Vorteile. Wir in Berlin haben mehr hier PV-Anlagen auf dem Balkon. Ist ja auch ein Riesenthema. Was kommt? Wir haben ja keine wenige Häuser hier auf dem Land. Ist ja kein Land, ja. Man, klar, es gibt irgendwie Steglitz, andere Stadtteile, Kieze in Berlin, da haben wir ein paar Häuser, aber meistens sind wir ja hier ja, große Mehrfamilienhäuser. Da ist die PV-Anlage noch schwierig. Aber heute haben wir ein anderes Thema. Heute haben wir die Clara Dimmel zu Gast aus Wien. Also wir hatten schon wirklich auch in letzter Zeit sehr viele Gästinnen und Gäste aus Wien. Also das scheint ein Hotspot zu sein. Berlin kennt ja jeder als Gründerstandort, aber auch Wien scheint da sehr Vorreiter zu sein. Vielleicht kannst du Clara ein, zwei Worte dazu sagen, wie so die Gründerszene-Dynamik in Wien ist. Würde mich auch sehr interessieren. Aber erstmal kurz zu dir. Wer bist du? Woher kommst du? Was hast du gemacht? Was war der logische Schritt zu eFriends, zu deinem Startup? Und vielleicht ein Satz eben, was macht die Gründerszene in Wien?
Ja, hallo Thomas. Freut mich, danke für die Einladung. Ja, ich sitze eigentlich gar nicht in Wien, sondern ich sitze im Weinviertel. Wir haben zwar auch ein Zweitoffice in Wien, aber dadurch, dass wir ein Office haben mit einer kleinen Werkstatt, haben
Okay.
wir uns im Weinviertel ausgebreitet. Und das ist natürlich am Land viel einfacher, hier etwas auch zu produzieren als in der Stadt. Vielleicht ganz kurz zu mir, zu meiner Vorstellung, bevor ich zum Produkt komme und warum wir eigentlich überhaupt eine Werkstatt brauchen.
Ja.
Mein Name ist Clara Dimmel, ich bin Mitgründerin von eFriends Energy. Wir sind eine Plattform, mit der Stromteilen möglich ist. Das heißt, wir haben auf unserer Plattform Produzenten und Konsumenten. Die einen brauchen Strom, die anderen haben Strom. Und über unsere Plattform verbinden sie sich und teilen überschüssigen Strom. Damit das alles möglich wird, sind wir Energieversorger am österreichischen Markt geworden. Derzeit sind wir nur am österreichischen Markt, aber natürlich strecken wir die Fühler auch hinaus und möchten bald ja auch in anderen Ländern unser Produkt anbieten. Ja, warum wir im Weinviertel sind und warum wir eine Werkstatt brauchen, ist deshalb begründet, weil wir nicht nur eine Software haben, mit der das Stromteilen möglich ist, wir haben auch eine Hardware. Das heißt, jeder eFriend hat eine eFriends Watch eingebaut und diese macht das Stromteilen möglich. Also das ist ein Holzgehäuse, ist zugleich eine Anzeige, aber auch ein Minicomputer ist eingebaut, der das Traden macht. Das heißt, in Echtzeit wird gemessen, was der Konsument an Strom verbraucht und auch auf der anderen Seite, was der Produzent an überschüssigen Strom, zum Beispiel von einer Photovoltaikanlage, hat. Und diese beiden werden mittels unserer Technologie zusammengeschalten. Also das funktioniert natürlich übers Internet, weil es eben auch in Echtzeit funktioniert. Das heißt, sekundengenau wird eine Kilowattstunde mit der anderen getauscht oder übertragen. Und dieses Holzgehäuse, das wir dafür entwickelt haben, das bauen wir im Weinviertel zusammen in der Nähe von Hollabrunn. Und wir haben uns da eingemietet in einer alten Fleischerei, weil wir viel Platz brauchen eben auch dafür. Also nicht klassisch eine Garage sozusagen, aber eine Fleischerei. Und wir bauen das zusammen und haben das von Anfang an so entwickelt.
Sehr schön. Aber jetzt noch ein paar Worte zu dir.
Ja.
Jetzt kennen wir eFriends schon gut, werden wir gleich tief einsteigen, aber noch sehr gerne, weil die Zuschauer wissen immer
Gerne.
sehr gerne, wer dahinter steckt. Wer bist du, Clara?
Ja. Ja, ich bin in Tschechien geboren, bin mit 2 Jahren nach Österreich gekommen, bin sozusagen ein Flüchtlingskind. Meine Eltern sind damals vom Kommunismus sozusagen geflüchtet. Und ja, ich habe dann bin ich ins Gymnasium gegangen in Hollabrunn, habe studiert in Wien internationale Betriebswirtschaft, habe mich dann fokussiert auf Marktforschung und auf Werbewissenschaften und habe dann die ersten Jahre als Produktmanager gearbeitet im Bereich Nahrungsmittel.
Okay.
Also habe dann sozusagen für McDonald's Pommes verkauft und Veggie Burger, also das waren so die Anfänge und auch Tiefkühlkost. Ja, und das ist dann, dann bin ich eigentlich zeitgleich zu eFriends gestoßen. Ein Freund von uns hat uns die Idee vorgestellt und habe das auch sehr spannend gefunden. Mein Mann hat dann die Software dazu geschrieben und wir sind dann beide so ein bisschen reingeschlittert in das Thema.
Okay.
Ja, und habe dann einfach die ersten Businesspläne dann dazu geschrieben und ja, es hat sich dann so entwickelt, dass ich mal gedacht habe, irgendwie in der Energiebranche kann man noch so viel machen. Bei den Nahrungsmitteln ist es irgendwie so ein bisschen ja sehr markenorientiert und man überlegt sozusagen, ob es Eigenmarken gibt oder was man für ein Produkt noch weiterentwickeln kann. Aber das System hat man nicht so wirklich verändern können. Und
Okay,
in der Energiebranche war es doch so, dass es überall das Gleiche war. Also es hat da keine Änderungen zwischen den verschiedenen Energieversorgern gegeben. Es war zwar für mich eine komplett neue Branche, also ich hatte mit Kilowattstunden nichts am Hut, also hat mir überhaupt nichts gesagt. Aber ich dachte, irgendwie ist es total spannend, dass man einfach Strom unabhängig auch verbrauchen kann und das System komplett anders nutzen kann, Energie
ja.
neu denken kann. Und das hat mich dann gepackt und ja, und bin dann sozusagen zur Gründerin geworden und von Anfang an eigentlich das Produkt begleitet, ja, bis heute.
Sehr schön, sehr schön. Das ist ja eine schöne Geschichte von Migrantenkind über Familienunternehmen mit deinem Mann, der programmiert und du sozusagen als BWLerin wohl
Ja, also wir waren 6
Marketing warst.
Gründer eigentlich, die das aufgestellt haben. Matthias Katz ist unser Geschäftsführer und hatte die Idee dazu. Und es hat einfach auch dadurch, dass wir so ein breites Geschäftsfeld haben, also von Energieversorger, Hardware, Software, Verkauf, Marketing, haben wir uns da sehr breit auch aufgestellt und das war am Anfang auch ganz wichtig, sonst wären wir nicht dorthin gekommen, wo wir heute sind.
Sehr schön. Dann lass uns mal ein bisschen zum Verständnis von eFriends kommen. Du hast ja gesprochen, ihr seid eine Plattform, ein Marktplatz, würde ich spekulieren.
Ja.
Ihr habt eine Software und eine Hardware. Mich würde erstmal interessieren, wer sind die Produzenten und wer sind die Konsumenten? Sind das beides Privatpersonen oder sind das unterschiedliche Zielgruppen?
Ja, also begonnen haben wir schon mit den Privathaushalten. Also unsere ersten Kunden waren halt wirklich Freunde, Bekannte sozusagen. Ja, also da es so etwas gar nicht am Markt gegeben hat, haben wir das einmal im Feld austesten müssen. Und unsere Freunde, Bekannte, Familie waren eben so nett und haben sich dafür zur Verfügung gestellt. Mittlerweile ist es aber so, dass auch Betriebe ganz stark die Vorteile erkannt
okay.
haben. Deshalb, weil, da komme ich wahrscheinlich später noch dazu, die Energiekrise uns einfach gezeigt hat, dass jeder versucht hat, selbst zu produzieren und das geht eben mittels einer PV-Anlage meistens, ja. Auf der anderen Seite hat man halt auch den Verbraucher gehabt und die Betriebe, die eben nur auf einem Standort produzieren konnten und der andere Standort war zum Beispiel in Wien, haben so die Möglichkeit gehabt, den Strom zu teilen. Und das
okay.
war im Prinzip dann der große Vorteil dann während der Energiekrise.
Okay, also quasi der Strom kann von Privat- oder von Betrieben kommen Und auch die Konsumenten können beide sein, auch Betriebe und Privatleute. Also sozusagen X mal X oder sozusagen ist es eher sozusagen N mal N oder ist es eher sozusagen oft Betriebe zu Privathaushalten? Wie ist es so verteilt?
Also bei uns ist es eigentlich komplett gemischt. Also es ist genauso möglich, dass eben auf einer PV-Anlage vom Betrieb sich Mitarbeiter dranhängen. Es hat auch zum Beispiel auch sehr viele Vorteile, weil während der Woche produziert die Anlage am Betrieb Strom und der Betrieb braucht auch den Strom. Am Wochenende sind die Mitarbeiter zu Hause und können den überschüssigen Strom dann auch nutzen. Vielleicht auch zu dem Hintergrund, also es sind nicht immer nur Photovoltaikanlagen, obwohl wir oft damit verbunden werden, aber mittlerweile haben wir auch ganz viele Wasserkraftwerke, Biogasanlagen, die man als Strommix auf unserer Plattform hat und man kann sich einfach aussuchen, mit wem man verbunden ist. Das heißt, auf einer PV-Anlage hängen sich eigentlich immer mehrere Haushalte dran. Ja? Also wenn man zum Beispiel eine 5 kW Peak-Anlage hat, können sich 6 Haushalte dranhängen und das ist das, was wir eben auch mit unserer Plattform bereitstellen. Es ist einfach so eine Plattform, wie wir viel haben. Man stellt einfach sein Produkt zur Verfügung und andere können sich einfach per Klick dranhängen.
Ja, sag mal kurz nochmal zum Verständnis auch für mich. Wenn man im Bereich Fintech agiert, braucht man ja die BaFin, braucht die Lizenz, um aktiv zu sein. Wenn man bei euch als quasi, ihr seid ja so ein kleiner, oder ihr seid ein Energieunternehmen, ihr seid ein Marktplatz, aber trotzdem handelt ihr ja Energie. Braucht man in Österreich oder in Europa oder in Deutschland dazu eine bestimmte Gesetzesgebung oder habt ihr was beantragen müssen, um das zu tun, oder kann das jeder machen?
Ja. Also das war auch ein bisschen die Schwierigkeit bei unserem Unternehmen. Wir mussten Energieversorger werden, um das bereitzustellen. Also wir waren ja sehr früh dran. Also wir wurden 2017 Energieversorger am österreichischen Markt. Okay. Das kann man sich vorstellen, das ist nicht ganz so einfach, als Startup Energieversorger zu werden mit all seinen gar nicht Rechten, sondern eher Pflichten, sag ich mal. Das heißt, man muss da hier sehr viel Geld hinterlegen, damit man das tun kann. Man braucht eine Lizenz dazu. Das war sehr, sehr schwierig. Ohne dem würde es nicht gehen, weil wir machen zwar eine Direktvermarktung, aber die Verrechnungsstelle sind wir als Energieversorger. Das heißt, wir machen das für die Kunden, damit es eben so unkompliziert wie möglich ist. Es gibt mittlerweile das ein anderes Thema, das Thema Energiegemeinschaften, das auch in der EU mittlerweile wirklich ein großes Thema ist. Das Gesetz wurde 2021 aber erst verabschiedet. Hier kann jeder Einzelne sozusagen auch als Energieversorger die Marktrolle einnehmen. Das ist aber ein anderes Konzept. Man muss hier sozusagen auch Vereine oder eine Rechtsform gründen, um das möglich zu machen. Das ist einfach ein anderes Konzept zu unserem Energy Sharing Modell, sage ich einmal, das ein bisschen einfacher für die Konsumenten ist, um auch Strom unkompliziert einfach teilen zu können, wo man sich nicht um die Verrechnung kümmern muss. Ja.
Okay. Und dann, das ist dann eher sozusagen kleinteilig privat zu privat in einem bestimmten Rahmen, ist es vereinfacht, kann ich mir gut vorstellen, oder?
Naja, es ist genauso, es kann genauso eine betriebliche Anlage sein und andere Private hängen sich dran. Wir unterscheiden auf unserer Plattform nicht privat oder betrieblich. Es ist einfach eine Anlage und ob die jetzt eine 5 kW Peak-Anlage ist oder eine 300 kW Peak-Anlage, ist ganz egal. Man ist einfach, man bietet einfach sein Produkt an. Ja?
Okay. Sag mal ein bisschen etwas zum Geschäftsmodell. Ihr als Energieversorger müsst ja oder als Startup müsst ja Geld verdienen. Wer zahlt welche Gebühren an euch oder wie verdient ihr euer Geld, um zu überleben?
Ja, das sind mehrere Komponenten, mit denen wir Geld verdienen. Das eine ist der Transfer zwischen den Community-Mitgliedern. Das heißt, man kann ja als Produzent seinen eigenen Strompreis festlegen.
Okay.
Das kann auch null sein, sage ich einmal. Ja. Also wenn man sich das in der Familie teilt, sage ich mal, der Vater schickt der Tochter nach Wien seinen Strom und möchte ihr das gratis geben, das geht über unsere Plattform, damit wir eben auch mitverdienen, gibt es darauf eine Transfergebühr, das heißt pro Kilowattstunde verdienen wir 1 Cent netto oder 1,2 Cent brutto an dieser Kilowattstunde. Ja, dann gibt es noch die Restenergie. Das ist die Energie, die unsere Community nicht bereitstellen kann. Das war ja in der Vergangenheit ein großes Thema. Mittlerweile kann sich unsere Community eigentlich zu 100% selbst versorgen. Also wir sind ein bisschen auch eine Selbstversorger-Community, weil wir eben auch Biogasanlagen haben, Wasserkraftwerke, die in der Nacht und die im Winter sehr viel Strom produzieren. Aber ja, wenn gerade deine verbundenen E-Friends keinen Strom liefern, dann sind wir immer das Backup als Energieversorger und liefern wir dir Strom. Ja.
Okay.
Ja, und dann die dritte Komponente ist sozusagen die Technik. Ja. Das ist jetzt nicht etwas, wo wir wirklich Geld verdienen, aber es ist notwendig, um das ganze Konzept überhaupt machen zu können. Wir hätten das natürlich auch nur verrechnungstechnisch oder machen können, aber wir wollten hier wirklich ein Smart Grid aufbauen, ja, mit dem wir wirklich was bewegen. Das geht eben nur mittels Technik, weil wenn man misst, was auch wirklich an Strom produziert wird und was verbraucht wird, dann kann man die Leute zusammenstalten. Oh. Und das haben wir eben gemacht mittels unserer Hardware und die verbauen wir auch bei jedem E-Friend.
Okay, also die Hardware, die Box, die muss man sich kaufen bei euch.
Die muss man sich kaufen, genau. Genau, und der Mieter ist eigentlich, ja, das kommt darauf an, was für Voraussetzungen der Produzent auch hat oder der Konsument. Manche haben, dadurch, dass sie einen Wechselrichter haben, von der PV-Anlage schon oft einen Smart Meter eingebaut.
Okay.
Und wenn dieser kompatibel ist, dann können wir einfach den einbinden in unser System und es ist hier nicht notwendig, dass wir was verbaut wird. Ja.
Okay, verstehe ich. Sag mal nochmal kurz, du hast eben ein Beispiel erwähnt, der Papa schickt seiner Tochter den Strom. Also kann der Produzent auch auswählen, wer seinen Strom bekommt bei euch?
Es ist eher so, dass man es, wie auch will haben, ja, auf eine Plattform stellt, ja, und andere hängen sich drauf. Es ist nicht so, dass du bei jedem bestätigen musst, dass der von dir Strom beziehen kann, sondern der Konsument auf der anderen Seite sucht sich dann einfach seine Anlage aus und in dem Fall sucht sich dann einfach die Tochter die Anlage vom Vater aus und verbindet sich ja mit einem Klick. Ja. Aber offen ist es für alle. Der Unterschied ist aber der, dass du natürlich bei deiner Tochter deinen eigenen Strompreis festlegen kannst. Ja. Das heißt, du wirst wahrscheinlich einen Basisverkaufspreis an alle anderen Konsumenten einstellen. Ja. Der kann, ich weiß nicht, 11, 12 Cent sein, sag ich mal. Deiner Tochter wirst du es vielleicht um 0 Cent geben. Ja. Und wirst das vielleicht auch zuerst schicken. Das heißt, auch diese Prioritäten kannst du festlegen in unserer App. Das heißt, du kannst eben sagen, okay, zuerst soll der Strom an meine Tochter gehen und dann in zweiter Linie an, an Nachbarn und dann an Fremde, die ich nicht kenne. Das sind einfach alles Prioritäten, die du einstellen kannst.
Okay, sehr schön, sehr spannend. Sag mal, was waren die größten Hindernisse auf dem Weg, wo ihr jetzt steht? Wer waren eure, ich sag's mal gerne, positiv Feinde? Waren es die großen Energieversorger, die gesagt haben, nee, bitte nicht, hier, wir produzieren so teuer unseren Strom mit immer noch Kohle, mit Atom, also bitte bei uns kaufen und E-Friends ist ja Konkurrenz zu uns, ja, weil die ja untereinander ihren Strom teilen. Was waren so die größten Schwierigkeiten auf dem Weg zu dem, was ihr gerade aktuell seid? Und wer, also Feinde würde ich jetzt nicht nennen, wer waren sozusagen die euch verhindern wollten?
Die Schwierigkeit war, dass das Konzept niemand gekannt hat. Also
Okay,
wo wir
okay.
angefangen haben, die Idee war 2013 und 2015 dann die Gründung, da hat niemand verstanden, was wir da überhaupt tun. Und das war eher so, wir haben natürlich Finanzgeber gesucht in dieser Zeit. Und das war eher so diese Frage, na, dürft ihr das überhaupt, was ihr da tut?
Genau.
Und was ist, wenn die Energieversorger dagegen sind? Und was ist, wenn die Netzbetreiber dagegen sind? Also es war eher vom Gedanken her so, dass jeder gesagt hat, so, ja, klingt super, aber wie soll man sowas überhaupt durchsetzen? Und niemand hat daran geglaubt. Und das war eben auch der Grund, warum wir Energieversorger geworden sind. Ja, wir hätten ja auch zu einem anderen Energieversorger gehen können und sagen können, bitte, wir haben da ein Konzept, probier das mal aus. Das hat es halt in Österreich nicht gegeben. Und ja, es hat vielleicht auch dieser Mut gefehlt, sage ich mal, etwas Neues auszuprobieren. Heutzutage ist es mittlerweile ganz normal und die ganze Energiebranche überlegt, wie sie nicht zentral den Strom anbieten kann, sondern wie man eben diese Direktvermarktung machen kann, diese Energy Communities, jeder probiert irgendwas aus. Und natürlich, wenn man als Erster am Markt dran ist, ist es einfach am schwierigsten, ja. Natürlich könnte man meinen, es waren die Energieversorger. Nein, ich glaube, wir waren einfach sehr früh dran mit der Zeit und die Leute haben es nicht verstanden.
Also eher das so ein bisschen das Bildungsthema, dass man wirklich sozusagen in den Leuten einfach erstmal aufklären muss, dass es andere Möglichkeiten gibt, Strom zu beziehen als von, ich kenne es hier aus Berlin, von Vattenfall, ja, das ist klar, ich gehe zu Vattenfall, ja, oder zu Lichtblick, wenn ich ein bisschen ökologischer bin, muss man sagen, ich beziehe es von meinem Vater oder von Freund oder von eurer Plattform eben. Ne? Ich meine, wir können ja hier. Jetzt ist ja euer Thema ja im Markt, auch in Deutschland, aber ich kenne ja auch ein paar Firmen in Österreich, mit denen ich gesprochen habe, wie zum Beispiel Neom und Walter Kreisel, den hatte ich auch mal im Podcast, der denkt ja auch so ein bisschen zwischen Leuten Stromteilen. Wir haben hier in Hamburg 1,5, das ja sozusagen ja sogar bald nach ein, zwei Jahren an die Börse gehen will und die auch dieses Heartbeat haben, ja, wo man seinen Strom ja untereinander tauschen kann. Klar, auch Berlin ist ja auch Enpal ansässig. Okay, die verbauen eher PV-Anlagen und jetzt immer verstärkt Wärmepumpen. Ja, also wenn man aktuell gerade in Deutschland, ich hatte gestern noch einen Podcast, jemand von einer Software für Wärmepumpen. Da ist bei uns in Deutschland die KfW-Bank, die aktuell ja die Subvention oder weitergibt vom Staat. Ja, und das fördert, ist ein riesen Run bei uns gerade in Deutschland auf Wärmepumpen. Jetzt ist ja ein bisschen im Markt angekommen eben, ja, dass man sagt, man kann eben autark, dezentral Strom untereinander teilen.
Vielleicht kann ich da ganz kurz einhaken.
Gerne.
Ja, korrekt, aber also die meisten dieser Firmen sprechen nur eine Zielgruppe an. Okay. Sie sprechen die PV-Anlagenbesitzer an, sie sprechen diejenigen an, die am Land in einem Haus wohnen. Und das ist aber meiner Meinung nach, da fehlt ja die große Gruppe. Ja, 2/3 unserer der Leute wohnen in Wohnungen, ja, in der Stadt, ja, wo es gar nicht möglich ist, eine PV-Anlage zu installieren oder sehr schwierig oder man muss halt den Besitzer fragen. Wie auch immer. Und das ist etwas, so kann man die Energiewende nur zu einem Teil machen, ja. Und man muss einfach beide Zielgruppen ansprechen und für die ein Konzept auf die Beine bringen.
Da stimme ich dir zu. Ich meine, die meisten sind eben aktuell verdienen schon sehr viel Geld einfach mit dem Verkauf oder Vermietung oder von den PV-Anlagen. Ja, das ist deren Geschäftsmodell. Ja, je mehr ich PV-Anlagen aufs Dach bringe auf dem Land, je mehr ich Wärmepumpen von Einfamilienhäusern dranbringe, desto mehr Geld verdiene ich, je mehr Wallboxen ich an den. Das ist ja deren Geschäftsmodell. Ja, der Geschäftsmodell dieses Stromteilen ist ja noch in den Kinderschuhen. Deswegen stimme ich hier zu und vor allem sozusagen das ganze Thema eben auch Mehrfamilienhäuser. Die kann man nicht so einfach mit PV-Anlagen ausstatten. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, über Balkonkraftwerke. Das ist ja nicht Kinderkram, aber was haben die 300 Watt, so eine Balkon-PV-Anlage? damit kann man ja keinen Strom produzieren, den man verteilen kann eben. Ja, das seid ihr ja ganz anders auch.
Ja, aber ich denke mal, also jede einzelne Anlage ist wichtig, ja. Und es ist so wichtig, dass man eben alle mit hineinnimmt, ja. Und auch diese Anlagen, also mittlerweile kann man da auch schon bessere Systeme kaufen, ja. Und es wird auch noch bessere geben, ja. Und man wird immer mehr versuchen, auf kleinen Flächen möglichst effiziente Anlagen zu bauen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, hier niemanden auszuschließen. Und das merke ich einfach auch in den Gesprächen auch oft. Die Leute, die in der Wohnung wohnen, die denken gar nicht drüber nach. Und das finde ich immer so schade, weil die haben immer das Gefühl, ich kann ja eh nichts tun.
Ja,
und das stimmt eben so nicht. Ja. Ich meine, man kann einmal Ökostrom beziehen, das ist schon mal der erste Schritt, sage ich einmal. Aber man kann eben noch mehr tun. Und ich glaube, dahin muss es einfach gehen, damit jeder drüber nachdenkt, wie kann ich meinen Beitrag dazu leisten.
Oh, sehr schön. Ja, da stimmt hier vollkommen zu. Lass uns mal zum Abschluss von eFriends noch ein bisschen zum Unternehmen was sagen, zum Startup. Du hast ja schon erwähnt, ihr wurde 2015 gegründet, also 2013 war die Idee, 2015 war die Gründung, so wie ich jetzt mitbekommen habe, und 2017 wurde die Energieversorger. Sag mal so ein bisschen, wo steht ihr gerade, wie viele Mitarbeiter, wie seid ihr finanziert, wie seid ihr aufgestellt, wie viele Kunden habt ihr, das, was man sagen darf.
Ja, also wir haben in etwa 2000 Kunden, also davon sind 50%, sage ich mal, Produzenten, aber 50% auch die so wichtigen Konsumenten.
Ja.
Ja, wir haben circa 15 Mitarbeiter, bauen aber gerade auf, möchten Ende des Jahres an die 20 Mitarbeiter haben. Ja, wir haben gerade eine Investmentrunde hinter uns gebracht. Da sind wir auch sehr froh, dass wir hier sozusagen auch weiter skalieren können. Wir haben hier drei neue Partner hinzubekommen zu der Raiffeisen Ware, die bereits vor ein paar Jahren bei uns eingestiegen ist. Und jetzt ist eben auch ein Venturefonds von Verbund und Wienerberger dabei, sowie Rockstart auch ein Venturefonds, ein internationaler.
Und wo steht ihr in 3 bis 5 Jahren?
Wir möchten die Energiewende nicht nur in Österreich machen, wir möchten auch in andere Länder gehen, mit anderen Energieversorgern zusammenarbeiten. Wir sehen uns eben nicht als Feinde der Energieversorger, sondern als Lösung für sie, um deren Kunden das anbieten zu können. Und es ist immer die Vision da, sozusagen, dort, wo die Sonne gerade scheint, den Strom eben zu teilen in anderen Ländern, wo sie gerade nicht scheint. Ja. Ich meine, das kann man in Österreich auch schon zum großen Teil machen, eben von Vorarlberg bis hin zu Burgenland. Aber natürlich ist es im europäischen Stil dann nochmal schöner, wenn man so etwas bewerkstelligen kann. Ja. Und wir sehen uns einfach als Plattform für Energieversorger, um so eine Lösung anbieten zu können.
Sehr schön, das ist eine schöne Vision und ich bin schon gespannt, wenn ihr nach Deutschland kommt, ob ich das in Berlin nutzen kann, weil meine Eltern wohnen auf dem ländlichen Gebiet mit einem Haus, mit PV-Anlage, dann kann ich endlich von ihnen den Strom umsonst beziehen.
Genau.
Meine größte Hoffnung bei den Strompreisen. Lass noch mal zum Abschluss des Gesprächs ein bisschen politisch werden oder gesellschaftspolitisch, gar nicht jetzt parteipolitisch. Wobei wir auch, wir haben ja dieses Jahr EU-Wahlen, wir haben sozusagen jetzt bei uns in Deutschland ja nächstes Jahr die Bundestagswahlen und weltweit sind ja sehr viele Wahlen. Und ich frage mich immer in den Gesprächen, die ich führe fast jeden Tag, jetzt mit Impact-Startups, es wird viel aktuell, ich kann vor allem in Deutschland reden, subventioniert, weil wir eine grüne Regierung haben, die sind ja sehr proaktiv, Energiewende, erneuerbare Energien und so weiter. Aber es kann sich ja auch drehen eben, ne? dass wieder konservative Parteien an die Macht kommen, wobei konservativ heißt ja nicht gleich nicht ökologisch. Ich glaube, das sollte man davon trennen. Es gibt genug, glaube ich, konservative Regierungen oder Parteien, die auch ökologisch denken. Aber trotzdem sozusagen so eine grüne Regierung in Deutschland mit bei uns in Habeck, Wirtschaftsminister, ist sehr proaktiv eben, ne? für die Wende. Mhm. Und viele befürchten, oder zumindest ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass eben, wenn man jetzt sagt, es kommen Konservative, Parteien wieder an die Macht, wird das wieder zurückgedreht. Es können wieder Subventionen gestrichen werden. Ich meine, wir hatten das ja in Deutschland, dass eben das von heute auf morgen wurden Subventionen gestrichen. Ja, die wurden schon geplant. Dann gab es eine Haushaltslücke. Ja, da wurden auf einmal die Subventionen wieder gestrichen und keiner wusste, ob ich jetzt investieren soll oder warten soll. Ja, als Beispiel. Ja, und das passiert ja nicht nur in Deutschland, sondern auch bei euch bestimmt auch in Österreich oder europaweit oder weltweit. Und aber meine Frage ist eher, glaubst du, dass wir schon in einer Impact-Gesellschaft leben? Haben es die Österreicher, die Deutschen begriffen, dass eine ökologische Wende nicht mehr aufhaltbar ist? Allein durch den Klimawandel, durch andere Faktoren, durch auch Energiekrise hat mir angesprochen, die ja auch so langsam auch nicht weggehen wird. Sind wir auf dem Weg zu einer Impact-Gesellschaft? Ja, nein. Wenn ja oder wenn nein, was müsste noch passieren?
Ich sehe es nicht wirklich als politische Diskussion. Ich glaube, wir sind derzeit schon noch sehr stark abhängig von Förderungen, die in manchen Gesichtspunkten auch wichtig sind. Ja, ich meine, wir haben in Österreich auch die Stromkostenbremse, die wir als Energieversorger eben auch umgesetzt haben. Das hat gewisse Vorteile und in manchen Zielgruppen, sage ich einmal, ist das auch ganz ganz wichtig, ja. Also die sich wirklich nicht den Strom nicht leisten können, den muss auch hier geholfen werden. Man hat hier das sozusagen als Gießkannenprinzip verwendet und hat eben jeden diesen Rabatt gegeben, was nicht unbedingt immer förderlich ist, ja. Also das ist ich bin da immer ein bisschen im Zwiespalt, weil wir hätten unsere Geschäftsidee ohne Förderung auch nicht machen können. Also wir haben damals eben auch Fördergelder bekommen, um diese Plattform überhaupt aufzubauen. Also ohne dem wäre es nicht gegangen, weil wir diesen Unternehmensspirit auch gar nicht in Österreich, glaube ich, haben, dass eben so risikoreiche Ideen einfach unterstützt werden. Das ist wahrscheinlich in anderen Ländern einfacher, sage ich mal. Und dafür waren die Förderungen gut. Aber ich glaube, dass sich eine Idee eigentlich nur wirklich durchsetzen kann, wenn sie auch angenommen wird und wenn sie einfach ist und wenn sie wirtschaftlich ist. Also hier politisch zu unterstützen und zu fördern, macht nicht immer Sinn. Also wir sehen es auch bei den, ja, beim Thema Energiegemeinschaften ist es ja auch so ein bisschen dieses Thema, das ist vom Grundgedanken wirklich wichtig und es hat uns auch geholfen, das noch weiter zu verbreiten. Aber es hakt an so vielen anderen Dingen, die es sehr schwer macht, dieses Thema einfach wirklich in der breiten Masse umzusetzen. Und ja, also ich glaube, man muss offener sein gegenüber anderen Systemen und sich einfach auch manchmal was trauen. Und da spreche ich gar nicht so viel die politische Ebene an. Ich glaube, es geht um jeden Einzelnen, ja. Also wir müssen uns einfach mit dem beschäftigen, ja. Und ich habe schon auch immer das Gefühl, während der Energiekrise haben sie alle damit beschäftigt. Jeden hat's wehgetan. Jeder hat sich seine Rechnung angeschaut. Jeder hat überlegt, was er tun kann, ja. Und jetzt ist er wieder ein bisschen so abgeflaut, ja. Und es ist schon wieder, es ist schon wieder weg, ja. Und das ist halt immer so ein bisschen schade, dass man sehr schnell vergisst, ja, was gewesen ist, wie wichtig diese Unabhängigkeit einfach auch ist und wie wichtig ist, sich selbst einfach ja zu überlegen, was kann man tun, ja. Und dafür braucht es nicht immer Förderungen, ja. Also natürlich unterstützen Förderungen vieles, ja, auch im Photovoltaikbau sieht man das ganz stark, ja, dass das immer sehr stark getrieben ist. Aber im Endeffekt es ändert das System auch das sehr schnell. Also bei uns wurden die Einspeisevergütungen vor einem Jahr ganz stark unterstützt. Jeder hat versucht, PV-Anlagen zu bauen. Jetzt bekommt man nur einen Marktpreis, der plötzlich nur mal weiß nicht, 5% von dem ist, was man bekommen hat. Und die Leute sind am Sand, ja, weil sie sich denken, oh Gott, jetzt habe ich meine PV-Anlage gebaut und jetzt bekomme ich nichts dafür. Aber das ist einfach auch der falsche Gedanke. Man hat vor der Energiekrise noch weniger dafür bekommen, ja. Aber plötzlich ist das Mindset da, ich muss ja viel mehr damit verdienen, und diese Goldgräberstimmung war einfach so stark da, dass jeder versucht hat, da das meiste rauszuholen, und dass, wenn der Trend wieder nach unten geht, plötzlich ist wieder was anderes interessant. Ja? Und ich glaube, wir müssen uns einfach mehr Gedanken darüber zu machen, wie wir ein nachhaltiges System schaffen. Und dorthin muss halt auch die Politik, ja, also einfache Systeme zuzulassen, die ohne Förderungen möglich sind und wo einfach alle mitmachen können. Ja, das ist unsere Vision. Ja.
Also ich bin ja der vollkommen der Überzeugung oder der Meinung, man muss das ganze Thema Ökologie, ökologisches Handeln sexy machen. Ja, also man kennt es ja, Tesla hat es ja geschafft, ja. Sag ich mal, wenn ich Tesla fahre, bin ich cool. Ja, also Tesla hat sozusagen eine Brand aufgebaut und nicht nur ein Auto. Ich meine, es gab so viele Nachahmer auch in Deutschland, die E-Autos produziert haben, aber die sahen alle schlecht aus. Ja, und es wurde nicht an die Brand gedacht eben. Ja, und so ein Tesla sozusagen, es ist einfach eine coole Sache, um Elektroauto zu fahren eben. Und das fehlt so ein bisschen sozusagen auch du kommst ja aus dem Marketingbereich, was ich gelesen habe, du machst ja Marketing bei euch, ist das Thema so ein bisschen, ich muss stolz sein auf eine PV-Anlage in meinen, fast sozusagen, ich muss Fotos dabei haben auf Instagram und zeigen, guck mal, ich habe eine PV-Anlage, ich bin doch eine coole Sache, ja. Und so ein bisschen das Thema, wir leben in einer Gesellschaft, das eben kommerzielles und von Trends und von Markenbewusstsein orientiert ist. Das wird man nicht so schnell ändern können eben. Ne? Und ich finde sozusagen, es muss eben mehr in dieser, früher war die ökologische Bewegung so ein bisschen eher so, das ist doch der Öko, ja. Und jetzt muss der Öko sozusagen mit der PV-Anlage der Coole sein eben, ja. Das ist so ein bisschen meine Überzeugung, dass eben nicht nur das Geld eine Rolle spielt, das muss auch wehtun, ja. Du hast es schon erwähnt, wenn es wehgetan hat auf der Stromrechnung, dann wurden viele aktiv. Wenn nicht, tun sie es jetzt nicht. Wir haben jetzt wieder eine Krise, hier Rezession in Deutschland, dann wird wieder Bio nicht gekauft, sondern wieder bei Aldi gekauft, ja. Und das ist wieder so ein Hin und Her. Es muss sich der Mindset muss sich ändern. Also das, und das fängt bei mir, ich bin in ein paar Vereinen, Bildungsvereinen aktiv, und wir gucken, dass wir schon in Schulen aufklären über erneuerbare Energien, über tierfreie Ernährung und so weiter. Es muss schon in der Schule beginnen, bin ich der Meinung, eben Bildungsthema eben, ja. Das muss sich eben, ja, früher haben wir Atomkraftwerke in Schulbüchern gezeigt, als eine coole Sache. Das muss jetzt sozusagen auch in der Bildung ändern eben, ja. Weil du hast ja auch gesagt, die Aufklärung geben, ja. Die Leute wussten ja nicht, was ihr macht damals, 2013.
Ja, absolut. Also wir haben wirklich die ersten Kunden, die haben wir eine Stunde lang berieselt mit unserer Idee, sage ich mal, ja. Und das hat sich jetzt wirklich komplett geändert. Aber das war notwendig damals, sonst hätte das keiner gemacht, ja. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, das Thema Energie auch greifbar zu machen. Und das ist auch der Hintergrund, warum wir auch eine Hardware haben, die bei jedem Kunden installiert ist. Weil wenn es nicht greifbar ist und der Strom einfach aus der Steckdose kommt und ich niemandem zeigen kann, auch woher der Strom kommt, ja, das ist komplett egal, weil ich bekomme eine Rechnung, die bekomme ich monatlich, und da steht halt irgendein Energieversorger drauf, das kriegt ja eh keiner mit, ja. Ich glaube, von dem müssen wir auch wegkommen, und bei uns hat eben jeder E-Friend diese Watch, diese Anzeige im Haus, und darüber spricht man auch, ja. Es muss einfach ein Thema sein, das am Stammtisch besprochen wird, ja, wo einfach der eine sagt, ich habe schon wieder heute den Strom vom Nachbarn bekommen, von der Tante Mitzi, von wem auch immer. Und das ist ganz wichtig, dass man dieses Thema emotionalisiert. Und da ist Marketing genauso wichtig wie das Produkt an und für sich. Also es bringt nichts, wenn du das beste Produkt hast und es aber irgendwo in deinem Zählerkasten versteckst, ja, und es nicht sichtbar ist. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben und unsere Kunden sind wirklich in einer Art Bubble drinnen, die würden auch nicht mehr anders irgendwo hingehen, weil für die ist das einfach ein ganz anderes Erlebnis auch, ja. Und ich glaube, dieses Energieerlebnis, das ist das, was es so wichtig macht, ja. Sonst ist es wieder in der Schublade und vergessen und in irgendeiner App drinnen, wo ich das Passwort vergessen habe. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man drüber redet, ja.
Finde ich sehr gut, diese Box finde ich top. Zum Beispiel auch hier 1,5. Philipp Schröder hat ja diese Heartbeat ja ins Leben gerufen als Produkt für seine, und das wirkt eben, ja. Der sagt immer, marketingtechnisch sieht man immer diese Heartbeat, dieses Gerät eben, ja. Das ist diese Hardware. Deswegen nicht umsonst ist ja Apple sozusagen das wertvollste Unternehmen, weil das ist was Haptisches, ne? Das Handy, das iPhone, das lege ich, das zeige ich, ich habe ein iPhone, das ist ein Stellenwert und das ist nicht nur irgendwie eine Technologie im Hintergrund eben, ne? Ja. Das finde ich ganz spannend. Jetzt zum ganz Abschluss, was können wir für dich tun? Sucht ihr neue Mitarbeiter, sucht ihr eine Finanzierung, sucht ihr neue Kunden, wollt ihr nach Deutschland kommen, was können wir für euch tun?
Wir suchen neue Mitarbeiter aktuell wirklich. wir suchen gerade einen Head of Finance und wir suchen auch einen technischen Support-Mitarbeiter. Wir haben jetzt gerade eine Finanzierungsrunde gemacht. Das heißt, wir sind jetzt eher dran, unser Projekt, einen Piloten einfach im Ausland auch auszurollen. Ja, okay. Das heißt, wir suchen nach Energieversorger, nach Unternehmen, die das umsetzen möchten und die einfach auch den Mut haben, das zu machen. Ja, ich glaube, das ist einfach auch das ganz Wichtigste im Unternehmer sein, ja, dass man einfach was ausprobiert. Ja. Das ist das, wo wir suchen. Ja.
Sehr schön. Dann Clara, danke dir sehr für das sehr spannende Gespräch. War wieder ein neues danke Thema auch, für mich. Es ist wirklich sehr spannend, dass es sowas schon in Österreich gibt. Und ich hoffe sehr, wie gesagt, ich habe schon erwähnt, dass ich bald von meinen Eltern den Strom beziehen kann umsonst.
Dann einfach melden.
Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ich gerne mal zum Abschluss sage, gerne den Podcast liken, bewerten und vor allem auch weiterleiten. Denn je mehr Leute ihn hören, desto besser für Clara. Das ist besser für mich, Eigennutz, ja, und für Impact Insider. Aber ich glaube vor allem, wir stehen ja als Impact Insider für eine neue Impact-Gesellschaft, für uns alle, dass wir nicht nur die Energiewende, sondern auch die Sozialwende schaffen. Dafür stehen wir ein mit Impact Insider. Also vielen Dank, also teilen, liken und empfehlen. Vielen Dank, Clara. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.